als den Geist der Apokalypsis, der ins Leue und der Hülle Gnade geben. Und als wenn wir hinein in sein Herz voll Liebe und Erbarmen und brechen zusammen und kapitulieren und geben uns ihn selbst und weilen uns ihm Tag und Nacht aufs Neue und werden gefüllt mit den Kräften und Freuden der christlichen Welt. Und rühren ihn und loben und danken und beten an und können nicht anders als ihn bezeugen vor Freude und Feind. Das ist der Geist. Und so sind Zucht, Ermahnung und Lehre die drei Methoden, deren sich Gott bedient, um prophetisch anbahnend sich selbst hineinzugießen. In alle Welten und Welten, bis alles voll von ihm ist, alles verlockt und jauchzt und kein Weinen und kein Geschrei, kein Schmerz und keine Nacht mehr übrig ist. Und wir haben diesen Weg zu gehen. Zucht für den Leib, Ermahnung für die Seele und Lehre für den Geist. Diese drei Dinge, die sind ineinander verzahnt natürlich, aber einmal tritt das eine und ein andermal das andere in den Vordergrund. Und wenn diese drei Dinge, und wir werden wieder durchsprechen in der Endzeit, dass die Gläubigen unter sich diese drei Dienste ausüben, und dann kann die Gemeinde und wird die Gemeinde vollendet werden. Gott segne uns, dass wir jetzt unter diesen drei Worten Zucht, Ermahnung und Lehre uns etwas vorstellen können von den Methoden Gottes, wie er mit seiner Schöpfung verfährt. Gelobt sei sein Name für alles. Amen. Und das nur noch zum ersten etwas sagen von praktischer Bedeutung für diejenigen Geschwister, die noch Kinder haben oder wie wir Großeltern, die Enkel haben. Zucht. Torheit wohnt im Herzen des Knaben, steht geschrieben. Für eine Großmutter ist das schwer zuzugestehen in Bezug auf die geliebten Enkel, die Buben. Meine liebe Frau, die wie ich heute 18 Enkel haben, konnte kürzlich nicht anders als sagen, ja, Salomo hat doch recht gehabt. Torheit wohnt im Herzen des Knaben. Die Rute der Zucht treibt sie aus. Die Torheit. Sonst nichts. Wenn Gott züchtigt, und zwar empfindlich, kann er züchtigen, so dürfen wir eines wissen, steht wieder im Buch der Sprüche. Verachte oder achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Die Worte kennen wir. Aber was dort steht am Anfang, im ersten Kapitel der Sprüche, mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung Jehovas und lass dich seine Zucht nicht verdrießen. Und das wäre normal. Verdrießliche Sache. Denn wen Jehova liebt, den züchtigt er. Das ist uns bekannt, das Wort. Aber jetzt kommt etwas uns. Mir ist vor so und so vielen Jahren Unbekanntes. Und zwar, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Dieses Wort war für mich eines Tages, vor Jahren, eine Kraft, die augenblicklichen Umschwung von Depression zum Jubeln bedeutete.
Stimmt, das ist wahr.
Er war Zeuge davon. Wie ein Vater den Sohn nicht an dem mehr vom Scheitel, wenn er noch einen hätte, bis zur Fußsohle, alles auszusetzen hat, nie keinen guten Faden mehr findet, sondern ein Vater, der den Sohn liebt und ihn schwerzüchtigen kann, muss, schwerzüchtig, aber wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat, messen wir einmal die Züchtigungen Gottes von der Seite her, anzuzagen, ja, wenn der Herr solches erleben muss, so geschlagen jetzt von Gott, bei dem muss aber allein nicht stimmen. Aber ein feines Wort, punkto Zucht, besser Erziehung, steht wieder in dem Buch der Sprüche, das jetzt den Erziehung in die Praxis hinein. Erziehe deinen Knaben seinen Wege gemäß. Du Vater, du Mutter. Und er wird darin bleiben bis ins Alter. Wir meinen, je frommer wir sind, wir müssen unseren Knaben erziehen in der Vollkommenheit der Wege Gottes, nicht? Das möchten wir am liebsten. Wir merken nicht, dass das sehr fleischlich ist zuerst. Gar nicht geistlich. Gut gemeint, aber nicht fleischlich. Dann möchten wir unseren Knaben erziehen, so wie wir es gerne sehen, nicht? Ja, wir sehen sehr gerne, dass der unter allen Knaben schon der Frömmste und der Weiseste in Sachen Glauben wäre und so weiter. Weshalb? Dann wären ja wir fein raus, nicht wahr? Ja, prüfen wir die Ursachen. Die geistliche erste Station heißt für den Erzieher in der Praxis, der auf die Stimme Gottes, des Geistes Gottes achtet, erziehe deinen Knaben seinem Wege gemäß. Achte darauf, was liegt ihm, was spricht ihn an, wo kann er ihn, was kann er sich vertiefen und so weiter. Das können Richtungen sein, Dinge, die mir gar nicht entsprechen, gar nicht erwünscht sind, weder mir noch meiner Frau. Beiden Eltern nicht. Aber halten wir uns an das Wort. Seinem Wege gemäß. Und er wird darin bleiben.
Das heißt, mit anderen Worten, bringt ja keinen jungen Menschen zu einem Beruf, an dem er keine Freude hat. Das ist eine Tragödie, um es mal ganz deutlich auszudrücken. Ja, ich rede jetzt als Schulmeister.
Ja, und darf ich als der Vater von 7 Kindern und eben 18 Enkeln etwas sagen? Da war mein Jüngster, ich habe 4 Söhne. Mein Beruf ist Architekt, ich habe ein eigenes Büro und was wünschte der Vater lieber, als dass wenigstens einer der 4 Söhne bei seinem Vater mitmacht im Geschäft. Der erste schon gar nicht. Der zweite auch nicht, der dritte wollte auch nichts wissen davon und der vierte, der jüngste auch nicht. Also, und jetzt wollte ich mich ans Wort Gottes halten. Seinem Wege gemäß. Jeden. Seinem Wege gemäß. Nun war der Jüngste daran, den Beruf zu wählen, zu ergreifen. Was hat der gewollt zuerst? Kommt gar nicht anders in Frage als Pilot. Pilot. Von ihm aus. Gut, also, was ist zuerst an die Hand zu nehmen, mal Feinmechaniker als erste Stufe. Er kam in die Schule, so etwa nach einem halben Jahr kommt und sagt, du, Papa, das Seilen da, geht mir gar nicht. Aber irgendetwas anderes, Pilot will ich werden. Gut, unsere Behörden erteilen ja Fahrtunterricht für Fliegerschule, von einem vom Alter, glaube ich, von 15 Jahren alt, um die Jünglinge schon zu prüfen in der Hinsicht. Und der konnte da mitmachen. Und ich habe unten schon gestanden, als er, ich glaube, mit 16 Jahren allein einen Flug unternahm, am Flugplatz Klotzen, der Fliegerschüler, und habe gebetet, Herr, sieh du zum Resten. So, und glücklich ist er wieder gelandet, einige Mal. Etwa 1-2 Monate später kommt er zu mir und sagt, du, Papa, Flieger aus Flieger. Was ist denn? Der Fluglehrer hat mit mir Akrobatikflüge gemacht. Und
einer der Brüder und sagt ihm, du wirst das der Dickson.
Aus dir gäbe es einen wunderbaren Lehrer.
Gut. Hat die Ausnahmeprüfung, sich einer Ausnahmeprüfung in einem Seminar unterzogen und ist der Länge nach durchgefallen. Na gut, dann sage ich, nun Papa, was ist jetzt? Das kommt halt einmal zu mir ins Geschäft, bis du weißt, wie es weitergeht, nicht? Etwa nach 2 Monaten sagt er, du Papa, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Es sind Jahre vergangen. In jener Zeit, als er dann in die Lehre kam, da war unser Geschäft ganz miserabel dran. Und er hatte die ungünstigsten Vorbedingungen, um eine Lehre zu machen in einem Architekturbüro. Die ungünstigsten Bedingungen, tatsächlich. Das kam dann auch so, dass er im Beruf gar nicht behend war und also ziemlich ungeeignet. Und eines Tages merke ich, jetzt ist etwas gegangen. Wir sagen, es ist ihm ein Knopf aufgegangen. Es ging weiter und heute, in diesen Tagen, konnten wir miteinander erleben, dass er ohne mich einfach spontan gewisse Beziehungen aufgegriffen hat, die ich früher habe liegen lassen, und wir durften den Herrn loben und preisen. In einer Stunde, die ihn so weitreichender Beziehung vor uns stand, große Entscheidungen betreffen. Die hat der Herr nun durch ihn, er ist ja jetzt nicht da, ich bitte ihn nicht zu erzählen von seinen Offenheiten, und sodass wir den Herrn nur preisen können und ich als Vater, der einmal gehofft hat, wenigstens einer meiner Söhne kommt in meinem Beruf, ein Beispiel, seinen Weg, bis er selber gemerkt hat, da gefällt es mir, das ist meine Sache. Und ich bin überzeugt, was der Herr bis heute getan hat, eine Bestätigung, wenn wir so uns als Nicht-Pädagogen unfähig bekennen und auf ein Wort des Herrn achten, bekennt sich der Herr in überströmender Weise zu den kleinsten Dingen, Zeugnissen seines Wortes. Vielleicht, was die Zucht des Herrn betrifft.
Ich wollte nicht von Gott und nicht von Golgatha. Ein Teil des Lebens will, hab ich an mir zu will. Bis Gott mich suchte und ich endlich sagte ja. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab. Als ich dort in mein dunkles Irrendasein kam. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab. Als ich dort in mein dunkles Irrendasein kam.
Bevor wir zum gestern aufgelegten Schema der Weltgeografie und Geschichte übergehen, weiterfahren, möchten wir noch die uns bekannten Formen unserer Erdteile, der Gestalt unserer Erde, kurz beachten, ansehen. Dass hier unseren Mittelpunkt Nabel der Erde, das heißt der Erdteile des Trockenen, dürfte diese Darstellung deutlich zeigen. Von Alaska bis Australien, Neuseeland, von der Bildungsstraße bis Südamerika, besonders wenn wir noch den Dolus berücksichtigen würden, der diese Linie nicht gerade, sondern grün,
dann haben wir Jerusalem ziemlich genau, nicht nur Mittelpunkt, Drehpunkt, Nabel, sondern vielleicht sogar Schwerpunkt aller Erdteile vor uns. Ein zweiter Zeuge, der dies bestätigt, ist der, dass wir, wenn auf dem Globus der Gegenpunkt, das ist Jerusalem, der Gegenpunkt auf dem Globus von Jerusalem, wenn wir den ins Auge fassen und von der Seite den Globus betrachten würden, dann sehen wir alles nur Meer. Und nur an den Rändern, da diese Küsten da. So. Also, Jerusalem ist und bleibt der Mittelpunkt, die Nabel der Erde, Zentrale aller Völker. Nun war das, was heute global sich bestätigt in unseren Tagen, damals schon im Altertum, sagen wir mal, zur Zeit des Alten Testamentes, schon der Fall in der damaligen Eukumene, die hier mit den Kreisen festgehalten ist, und Jerusalem nun genau als Mittelpunkt hat. Wir denken an Worte, wie wir sie finden im Buche Esther von dem König Ahasuerus, der herrschte über so viele Provinzen von Äthiopien bis Indien. Die Tarsis-Flotte des Salomo, Tarsis liegt hier in Spanien, und die gedachte Reise des Jona, da hat er bereits hier das Fährgeld bis Tarsis bezahlt. Ist gleich bedeutend mit dieser Pforte, der uns damals vielleicht noch unbekannte große Meer des Westens führte. Spanien im Westen, der Begriff der äußersten Mauern von Jerusalem aus, liegt wieder hier, was nun Erdteil, Trockenes bedeutet. Und so haben wir einen Erdkreis, eine Ökumene des Altertums vor uns, der im Blick auf einen Mittelpunkt nach Jerusalem kein Zweifel möglich ist. Allzu deutlich. Dass in diesem Raum damals die 70 Nationen rings um das Volk Israel gelagert waren, nach einer ganz bestimmten Lagerordnung unseres Gottes, darf auch erwähnt werden. Nicht zuletzt darf ich hier darauf hinweisen, dass zum Beispiel der Stamm Benjamin in der Lagerordnung Israels im West-Nordwest lag und dass der Sonderbote des Evangeliums der Gnade Gottes, Paulus, aus dem Stamme Benjamin, keine andere Richtung einnehmen durfte als diese West-Nordwest-Richtung, hier Kleinasien, Griechenland, Rom und wollte auch noch nach Spanien reisen. Das ist sein Sektor, eigenartig, speziell Japheth umschließen. Diesen Sektor, der heute noch der Träger des Evangeliums weitgehend, so weit wie möglich, noch sein darf. Nicht zuletzt kommt noch das dazu, wir wissen, dass wir Längen und Breite gebreitet haben über die Erdoberfläche, dass der Meridian durch Greenwich hier durchgeht und dass die 70 Völker ausgerechnet zwischen dem Grad 0 und 70 und hier wieder zwischen dem Grad 0 und 70 gelagert finden. Die 70 Nationen. Eine eindeutige, auffallende, nicht wegzudiskutierende Tatsache. Das zum Mittelpunkt der Nation, zum Nabel der Erde. Was hier noch dargestellt ist, in den vier Himmelsrichtungen, das noch die Schrift sagt, benennt den Osten auch mit Fern, als die persönliche Orientierung des Gottesmenschen. Osten ist Fern. Dann ist Norden selbstverständlich links. Und Süden, rechts, was bleibt für Westen übrig? Hinten. Also wir Westen sind die Hinteren. Osten ist der Ausgang, jetzt kommt die astronomische Darstellung, Ausgang.
Die helle Gegend, das helle, das strahlende Süden, der Untergang der Westen und das dunkle oder Mitternacht der Norden. Wir haben also eine persönliche und jetzt eine astronomische Darstellung. Und jetzt haben wir noch eine, soll man hier sagen, vielleicht meteorologische. Die schwüle Osten bringt den schwülen heißen Wind, während der Norden heiteren Himmel und Kälte bringt und der Süden Wirbel und Hitze und der Westen Wolken und Regen. Das alles benutzt die Schrift. Und wenn zum Beispiel Gott dem Abraham sagt, an dem Ort, wo du stehst, wende deine Blicke zuerst nach Mitternacht und dann nach Süden und dann nach Osten und dann nach Westen, dann ist das nicht so trocken wie bei uns, die vier Himmelsrichtungen, sondern dann wählt der Geist Gottes die verschiedensten Möglichkeiten. Einmal astronomisch, einmal menschlich persönlich, einmal geografisch und so weiter. Unsere Schrift ist so wunderbar reich, in allem wirklich, und das dürfen auch wir werden. Was uns aber jetzt interessiert, in dem Zusammenhang von heute früh, ist das, dass der hebräische Ausdruck für Westen, hinten und für Osten, vorn, gleichzeitig Bedeutungen hat, die im Ablauf der Weltgeschichte grundlegend richtungweisend sind für uns. Dass nämlich Osten mit Form gleichbedeutend ist, das gleiche Wort im Hebräischen, wie die Vorzeit. Die Vorzeit. Form. Vorzeit, wir verstehen. Während Westen gleichbedeutend ist mit dem hebräischen Begriff die Zukunft. Das Kommende. Osten ist das Vergangene, was in der grauen Vorzeit lag. Ist das bereits, was es nicht vorn im Osten eigentlich ist, aber der Zeit nach weit hinter uns schon. Währenddem das, was hinten im Westen liegt, das ist, was erst kommt. Damit, ich habe den Herrn gebeten, könntest du mir das nicht irgendwie eindeutig an einem Beispiel lebendig machen, dass wir uns das vorstellen können. Und bald leuchtet es auf, wir sitzen jetzt hier ja wie in einer Arena und sind jetzt im Moment Zuschauer von einer Truppenparade, wollen wir einmal sagen. Und zwar in dem Augenblick, da eben die Mitte der Truppenparade an uns vorübersieht. Da sind die Ersten, die Vordersten schon vorüber, gehören für uns, die Beobachter, schon der Vergangenheit an. Währenddem die Letzten, das sind die Kommenden. Und die Allerletzten werden die sein, die am Ende der Zeit die Gegenwart beherrschen, darstellen. Das sind wir. Primitivste Dinge von übergewaltiger Bedeutung. Jetzt können wir diese Landkarte herunternehmen, bitte. Wir haben hier nochmal das Gleiche, nur rein schematisch dargestellt. Wir haben hier, wer will, darf sagen, ja, das ist der Steckenpferd von Bruder Müll, vier Ziegenschalen angedeutet, um uns daran zu erinnern, dass alles Geschehen vom Heiligen Geiste ersonnen, geordnet und durchgeführt wird. Deshalb. Dass bei solchen Leuchter die Symmetrie vorherrscht, dass immer die Mitte
die tragende Mitte, nämlich beim Leuchter der Fuß und der Schaft und das Mittellicht, ihn darstellen, den Herrn, Gott, den Geist. Und alles andere wächst aus ihm heraus, wird von ihm getragen. So ist auch hier die Mitte wieder Jerusalem, Israel, mit Jesus Christus, mit Mose als Vordarsteller, und er spricht einen Propheten wie mich, Jesus Christus, ihn sollt ihr hören, Narbe der Erde, Narbe der Völker, Israel als Halbbruder von Israel, Inhaber des Heiligen Landes bis vor kurzem, und jetzt teilen sich die beiden Halbbrüder, Israel oder Isaac und Ismael, in das Land und in die Stadt Jerusalem. Soweit sind wir heute. Der Halbmond ist ihr Zeichen, der Davidstern ist ihr Zeichen. Wir haben hier die aufgehende Sonne bei Japan als ihr Zeichen und im äußersten Osten, also vorn, und im äußersten Westen haben wir den ganzen Sternhimmel, 50 Sterne. Es steht geschrieben im 5. Buch Mose, dass Gott den Nationen das ganze Heer der Himmel zugeteilt hat, Sonne, Mond und Stern. Und dazwischen sind alle die anderen Tierkreisbilder, wehen auf den Flaggen der Nationen, sind gelagert. Noch einmal, Sonne, Mond und Sterne, das ganze Heer der Himmel, habe ich allen Nationen unter dem Himmel zugeteilt. Sehen wir, die wissen das nicht, aber wir dürfen es sehen. Dass das so ist, ist nicht von ungefähr. Sonne, Mond, Sterne, in der Mitte der Stern, oder Jesus Christus, die Sonne. Die Sonne. Wir beachteten, dass dieses Mittelstück ein in der prophetischen Schrift Daniel wirklich in die Mitte gestelltes Modell ist im damaligen Altertum als Vorbild für das, was sich zur Zeit des Endes über die ganze Erde darstellen wird. Damit wir noch den Überblick als solchen sachlich haben, haben wir hier beginnend mit dem babylonischen Weltreich unter Nebukadnezar, das erste Weltreich, das zweite Weltreich Persien, in der Mitte Jerusalem Israel, westlich davon Griechenland und dann Rom. Das sind die vier Weltreiche, wie sie im Propheten Daniel in verschiedenen Bildern, einmal mit dem Standbild, Haupt, Brust, Arme, Bauch, Lenden, Schenkel, Füße und Zehen gesehen werden. Und dann wieder geschaut werden, Babel, das ist ein Standbild von menschlicher Größe, aber einer erschrecklichen Größe. Nicht nur menschlicher, sondern Geist, einer Größe der Geister, die die Himmel und die Erde beherrschen. Haupt haben wir genannt, die Körperteile. Und das dürfen wir beachten, als auf der Oberfläche der Erde projizierten Schatten, Ordnungen der Wesen und der Weltreiche, die in die Himmel hinaus reichen, die nun durch das Standbild selbst dargestellt sind. Und das, was vorerst bei unseren Augen tritt in der Auslegung, ist nur der Schatten dieses Standbildes, wie er sich über die Erde erstreckt, nacheinander. Wenn hier das Haupt liegt als Schatten, hier Brust und Arme, Bauch und Lenden, Schenkel, Füße und Zehen, dann ist klar, dass das Standbild zu dem Zeitpunkt, wo Füße und Zehen auf der Erde im Schatten erreicht sind, dass der Standpunkt dieses Standbildes da steht,
nur hier im Westen sein kann. Also dort, wo die Kommenden sind, wo die letzten Ereignisse herkommen. Von dort. Die untergehende Sonne wird in diesem Standbild jetzt bildlich dargestellt oder gedacht. Das Standbild hier, der Schatten erstreckt sich nun so über die Erde. Die Sonne wird in diesem Standbild jetzt bildlich dargestellt oder gedacht. Das Standbild hier, der Schatten erstreckt sich nun so über die Erde. Das zuerst und dann eines nach dem anderen, von Osten nach Westen.
Dann wird in einem Gesicht des Daniel, der Nebukadnezar, der schaut das als gewaltige, herrlich erschreckende Statue, die ganzen Weltreiche des Kosmos, während der mit Daniel mit seiner göttlichen Orientierung, der sieht keine herrliche, wenn auch erschreckliche Statue mit Gold, Silber und dergleichen wunderbaren Dingen, sondern der sieht Babel als reißende Löwin, Persien als Bärin, Griechenland als Pantherin und Rom als ein viertes Tier, das so tierisch ist, dass man gar nicht mit einem Tiernamen überhaupt erfassen kann. Summe aller Tiere in sich konzentriert. Rom. Das zeitlich zwischen Babel im Osten und Rom im Westen wieder eine Symmetrie steht, 606 vor Christus, also von 606 vor Christus, gewann das babylonische Weltreich den Ausansatzpunkt seiner Größe. Anerkannt. 607, sonderbarerweise, erhob sich in Rom der erste Papst. Babel, Rom. Persien, Griechenland. Mittelasien. Jetzt bleibt hier im Osten ein vorerst unbeteiligte Landschaft und ein Erdgebiet und im Westen ebenfalls. Ich darf das beim Standbild jetzt erklären. Schenke und Eier werden Rom zugeschrieben. Dann bleiben noch die Füße und die Zehen. Nur von ihnen wird gesagt, dass wenn die in Sicht treten, dass dann eine Vermischung zwischen Eisen und Ton erfolgen wird, nämlich zwischen Engeln und Menschen. Wir haben ja gelesen, ein Teil dieses Reiches wird stark sein, wie Eisen, das sind noch Geister, die der Erde am nächsten liegenden lagern sind, und ein Teil wird schwach sein wie Ton, Erde, das ist der Mensch, die Menschheit. Dann heißt es, denn sie, die Starken, die Eisernen, werden sich mit dem Samen der Menschen verbinden. Also sind sie, die Starken, die Eisernen, gar nicht Menschen, sondern eben Geist. Und das ist ein Merkmal der gegenwärtigen Zeit des Endes. Der ganze Spiritismus und die ganze Einfiltrierung des Geistes, der Gewichtslosigkeit und Antichristen in Gestalt, in einer Gestalt, dass man, wenn man die Hörner, die Kräfte, die sich da anbahnen, betrachtet, sind es Hörner eines Landes. Also eine ganz religiös, christlich annehmbare, erwünschte Sache. Friede und Sicherheit, soziales Wohlergehen und dergleichen Dinge, genau das, was der Geist Gottes auch möchte. Im göttlichen Sinne. Aber die Sprache ist die eines Drachen. Nun, wenn hier Füße und Zehen, also die letzten Gliedmaßen am menschlichen Körper im Schatten, oder der Körper liegt nun auf der Erde, und hier ist das Haupt, was ist denn hier noch möglich? Was gibt es noch über dem Haupt? Gewöhnlich wird dieses Standbild so dargestellt.
da ist Ruhestellung. Jetzt kann aber, da es lebendig ist, einmal so machen, nicht? Das tun, was Gott hat, als er Israel aus Ägypten führte, nämlich mit erhobener Hand, mit erhobenen Händen. Das heißt, jetzt wird das Zeichen gegeben zum Angriff, zum Auszug oder zur Entscheidung. Mit den Armen und Händen, Finger, so ist, was sich da im Osten abwickelt. Dann haben wir geografisch weiter von hier angedeutet, Japan, hier bleibt nichts anderes übrig als der stille Ozean, ausgerechnet heißt dieser stille, dieses größte Meer, der stille oder friedliche Ozean, also das ist der Pazifik, erster Größe, der Pazifik, stille Ozean, hier im Westen, nach Nordamerika, wieder der stille Ozean. Das heißt, heute sind die Machtblöcke der Erde ans äußerste Ende, an die Enden der Erde des Trockenen angekommen. Das ist schon seit einigen Jahrzehnten der Fall, seit sich die Auseinandersetzungen angebahnt haben. Und da haben wir die eigenartige Tatsache, dass zum ersten Mal beim Zweiten Weltkrieg der äußerste Osten Japan mit dem äußersten Westen USA in Kriegshandlungen verwickelt wurden. Das heißt, die Japan hat ja USA hoch angegriffen. In der Mitte des stillen, des friedlichen Ozeans in Hawaii. Und hat dort über Nacht in einer Stunde die ganze USA-Flotte zerstört. Das war dann das Signal, dass die pazifistisch eingestellten Amerikaner über Nacht in den Krieg traten. Sie hatten eben ein Gesetz erlassen, keine kriegführende Nation Waffen zu liefern. Kam der Schlag Japans über den stillen, friedlichen Ozean und schon war die Sache über Nacht umgekehrt. Und jetzt befinden sich die Bewohner der Enden der Erde über, hinten herum, müssen wir sagen, über das große Meer. Ein größeres gibt es nicht mehr auf der Erde. Wir sind in jeder Beziehung an allen Enden angekommen. Viel weiter kann es gar nicht mehr gehen. Aber das geht bis in die religiöse und in die technische und in die philosophische und in Gebiet der Kunst, der Theologie. In allen Gebieten sind wir an den Grenzen angekommen, wo es nicht mehr weitergeht, auch in den Augen Gottes, sodass er eingreifen
wird. Wir sind am Ende.
Ja. In den Betrachtungen aber erst die Einleitung. Ja, dann haben wir hier im Süden Südamerika, Australien, China, Sowjetunion, Europäisch, Russland, Skandinavien, Deutschland, England, Nordamerika, Südamerika. Das wären die Hauptmerkmale sachlicher Art. Und jetzt etwas Wichtiges. Angenommen, hier befindet sich die Mittelmeerlinie auf der ersten Geografiekarte. Ägypten etwas südlich und ganz Afrika hier, ganz Südamerika hier, Australien hier. Ist es nicht auffallend, für uns wichtig, dass schon während dem Altertum bis in die heutige Zeit in der Regel nur die nördlich dieser Zone liegenden geografischen Gebiete und die darin wohnenden Nationen eine bedeutende Rolle spielten betreffend Weltreise. Ägypten zum Beispiel wird ganz ignoriert im Ablauf dieser Weltreise. Diese Weltreise, Babel, Persien, Griechenland, Rom, liegen ja alle von Jerusalem an, zweimal östlich und zweimal westlich, aber alle nördlich, in nördlicher Zone. Das heißt, der Süden hat nie eine wichtige Rolle gespielt. Höchstens, wie es im Anfang war, ganz am Ende wieder, nachdem der West zur Weltherrschaft gekommen ist, wird dann eines Tages, wenn Friede und Sicherheit garantiert sind,
eines Tages eine Rivalität ausbrechen zwischen dem Gewalthaber des Südens, des Afrika, Ägypten, und dem Gewalthaber des Nordens. Da ist dann die Neu-Ulf, die Auseinandersetzung, da hat sich dann die Machtspannung zwischen Ost und West um 90 Grad gedreht, nach Frieden und Sicherheit, und dann gibt es dann das östliche Verderben, das hereintritt, in dem sich zwei Gleichgestellte, den Frieden der Welt zu erhaltende Herrscher, befinden, also in Rivalität ausbrechen. Erst dann spielt Ägypten und der Süden wieder eine Rolle, aber der Süden wird wieder unterliegen. Der nördliche, das ist dann der alte Christ, der kommt dann zur Weltherrschaft. So. Wichtiges für uns, bevor wir Daniel 8 überblicken, einzelne Punkte daraus beachten, ist für uns grundlegend wichtig die Frage, wenn wir jetzt im Propheten Daniel lesen zusammen, um Dinge erkennen zu können, die sich in unseren Jahrzehnten, am Ende der Tage, am Ende dieses Zeitalters, am Ende dieser 6000 Jahre, zutragen sollen, sind wir dann richtig belehrt, göttlich geführt, wenn wir Zeugnisse aus dem Propheten Daniel auf die heutige Zeit beziehen. Das ist die wichtige Frage. Erstens schon deshalb, weil geschrieben steht, wir denken an den Plan, der darunter war, das Jahr 2000, das sind Tage der Rache da herum, ums Jahr 2000, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Also auch die Dinge im Propheten Daniel. Das ist ein Zeuge. Jetzt kommt der Kronzeuge, und das ist der Herr Jesus. Wir schlagen auf Matthäus 24. Wir lesen noch Vers 14, Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, jetzt ist Jesus in seiner Antwort an die Jünger so weit, dass er in seiner Gedankenreihe zeitlichen Geistes am Ende, an dem Ende angekommen ist, nach dessen Auskunft die Jünger ihn gefragt haben. Bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Wann? Erst wenn die Zeit des Endes da ist. Auf dem ganzen Erdkreis allen Nationen zu einem Zeugnis. Und das ist so, ich bin überzeugt, so durchgreifend, vollkommen zu verstehen, dass eben in jener Zeit von Frieden und Sicherheit, in dem Jahr, christusgläubige Juden das Evangelium des Reiches ungehindert überall hintragen können, vom Osten Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen. Keine geringsten Widersprüche. Da ist die Gewissensfreiheit, die Glaubensfreiheit garantiert in der Zeit über das ganze Erdenrund. Das wird ausgenutzt von Gott, um das Evangelium des Reiches jedem einzelnen Menschen klar bezeugen zu können. Warum? Es heißt hier, zu einem Zeugnis, nicht etwa zum Glaubensgehorsam, wie Gott das voraussieht, damit, weil anschließend die große Drangsal unmittelbar hereinbricht, sie alle ohne Entschuldigung seien. Sie hätten keine Möglichkeit gehabt, sich dieser schwersten Drangsalzeit zu entziehen oder dem zu entgehen, was bestimmt ist, über die ganze Menschheit zu kommen. Nur zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen, die letzten 7 Jahre. Und jetzt Vers 15. Spricht Jesus vor 2000 Jahren rund zu den Jüngern und zu denen, vor allem, die jetzt leben in dieser Endzeit. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligen Orten. Wer es liest, der beachte es, dass alles dann und das und das zu tun ist. Also, den Begriff Gräuel der Verwüstung, den wir hier lesen, finden wir in welchem Buch? Daniel 2, 3 Mal. Dort werden wir jetzt dann anschließend lesen.
zuerst uns sagen lassen, dass der Herr Jesus das im Propheten Daniel niedergeschriebene Zeugnis auf welche Zeit verlegt? Auf das Ende dieses Zeitalters, das mit seiner Verwerfung begonnen hat. Denn diejenigen fragen ja, welches ist, wann wird das geschehen? Welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und das Zeichen deiner Wiederkunft zur Aufrichtung des Reiches? Und jetzt hat er gesagt, dann wird das Ende kommen, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung stehen könnt. Wann? Am Ende dieses Zeitalters, kurz bevor ich wiederkommen werde. Der Herr Jesus verlegt nicht nur diese Aussagen des Daniel, die ja damals verschlossen und versiegelt werden mussten, bis zur Zeit des Endes. Verlegt er ans Ende dieses Zeitalters, sondern der Herr Jesus fügt ausdrücklich noch hinzu, wer das liest, dass Jesus auf den Propheten Daniel hinweist und das aufs Ende dieses Zeitalters verlegt, der beachte es. Das ist für uns grundlegend wichtig, dass das, was Gott dem Propheten Daniel durch Gabriel geoffenbart hat, endgültig erst erfüllt wird am Ende dieses bösen Zeitalters. Nach dieser Feststellung schlagen wir Daniel 8 auf. Vielleicht könnten wir hier noch ein Licht anzünden da draußen. Da noch einen Schal verdrehen. Das wird wieder heller. Ja, und das noch vielleicht. Dankeschön. Daniel 8, nur die Worte, die uns Zeitrichtung weisen, belehren können. Daniel 8, Vers 17, Mitte. Und er sprach zu mir, merke auf, Menschensohn. Schon der Ausdruck Menschensohn führt in die Tage des Menschensohnes. Denn das Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Vers 19. Und er sprach, siehe, ich will dir kundtun, was in der letzten Zeit des Zornes ist, die schon vorüber. Die letzte Zeit des Zornes. Nein. Was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird. Denn es geht auf die bestimmte Zeit des Endes, und die kennen wir, die heißt 7 Jahre, wenn wir es ganz genau nehmen wollen. Die Zeit des Endes ist eine Zeitspanne von einer Anzahl Jahrzehnten vor dem Ende selbst, der 7 Jahre. Die Zeit des Endes ist der Übergang von der Normalabwicklung der Weltgeschichte bis zum Eingriff Gottes, vom Ersten Weltkrieg meinetwegen, über den Zweiten Weltkrieg, besonders aber mit der Gründung des Staates Israel, ist die Zeit des Endes da. Noch nicht genug, Kapitel 10, Vers 14, und ich bin gekommen, spricht wieder Gabriel zu Daniel, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage, den Begriff haben wir ja verstehen gelernt, am Ende des 6. Jahrtausends, das ist am Ende der Tage, deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird, denn das Ende geht noch auf Tage. Ja, sind wieder Jahrtausende, 2,5 Jahrtausende waren das. Und so könnten wir weiterfahren, es sind mindestens noch 3 oder 4 weitere Schriftstellen in den folgenden Kapiteln, die immer das Gleiche bezeugen. Dass diese Geschichte auf diese letzte Zeit geht. Wir schließen diese Feststellung mit dem letzten Vers im Buch Daniel überhaupt, Kapitel 12, Vers 13. Du aber gehe hin bis zum Ende. Und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Lose, wann? Am Ende der Tage. Daniel ist bis heute noch nicht auferstanden. In dem Sinne, wie es hier gemeint ist. Weil dort steht, bitte Daniel 1, heißt, Daniel 12, Vers 1, und in jener Zeit, die überall gemeint ist, wird Michael aufstehen, der große Fürst, der vor die Söhne deines Volkes steht, Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist. Wo sind wir zeitlich? Genau, genau da, in den Jahrzehnten, in denen wir uns befinden.
Auf der Hand und jene Zeit, sie ist immer das Ende. Es gibt etwa 8 verschiedene Benennungen, die alle auf das Ende ziehen. Und das alles Ziel irdischer Prophetie ist die Endzeit irdischer Prophetie. Während wir als Gemeinde in der kosmischen Prophetie stehen, die zielt nicht auf die Entzeichnung dieser Engel, sondern weil die darüber hinaus, das ist ein wichtiger Schlüssel, Geschwister, den wollen wir mitnehmen von diesen Tagen.
Ja. Wir nehmen vorerst aus den Kapiteln 7 und 8 einige Worte heraus, die uns sagen, dass das, was diese bezeugen, diese Worte, bis vor wenigen Jahrzehnten lächerliche Übertreibungen sein mussten, heute bald nicht mehr reisen an das, was an Unheimlichem den Menschen möglich ist. Kapitel 7, Vers 25. Und er wird, Worte reden gegen den Höchsten, das ist ja noch denkbar, und die Heiligen der Höchsten vernichten. Und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern, und sie, wer, Heilige der Höchsten, werden eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Wo sind wir zeitlich wieder? Wer sind die Heiligen der Höchsten? Werden wir gleich sehen. Kapitel 8, Vers 9 und 10. Und aus dem einen von ihnen kam ein kleines Horn hervor, unscheinbar. Und es wurde ausnehmend groß gegen Süden, gegen Osten, gegen die Zierde. Da haben wir den Beweis, in dieser Vorendzeit, vor der großen Drangsal, ist Israel zur Zierde aller Nationen geworden. Geografisch, dem Volke nach, der Landwirtschaft nach, politisch, militärisch, in jeder Hinsicht zur Zierde geworden. Und es wurde groß bis zum Heere der Himmel. Was versteht die Schrift unter dem Heer der Himmel? Zweierlei. Deutlich sagt die Schrift das ganze Heer der Himmel. Sonne, Mond, und Sterne. Und zweitens, das ganze Heer der Himmel sind Geister, Götter, himmlische Wesen. Ebenfalls, das sind die Wesenhafte. Und die Sterne sind nur ihre Standarten, ihre Zeichen. Aber das sind sie. Und es wurde groß bis zum Heere der Himmel. Und es war von dem Heere, das sind Engel, oder heilige Engel, und von den Sternen zur Erde nieder und zertrat sie. Und ich glaube, das konnten wir bis vor 50 Jahren nur irdisch auslegen. Da mussten wir Sterne auf die Erde herunterholen, selber. Und Heilige der Höchsten, ja, wer kann das sein? Nicht vielleicht die hohen Priesterschaft in Israel oder so etwas. Aber das haben frühere widergöttliche Herrscher alles längst getan. Da braucht nicht einer besonders zu kommen. Aber das, um was es geht, liebe Geschwister, dazu haben wir heute die Ansätze. Bitte, der Mond ist sozusagen schon gesichert. Da haben sie schon ihre Pfoten mechanischerweise abgesetzt auf die Mondoberfläche. Und der Mond, jetzt wird der Mond erforscht bereits. Und zwar ganz nah schon. Aber wunderbar, Gott ist auch der lacht ihrer im Himmel. Denn Gott hat es so geordnet, dass wenn sie schon ohne ihn und seinen Christus durch die Himmel fahren wollen, in die Himmel hinaufsteigen wollen, dass sie als ersten Stützpunkt wen einfach nehmen müssen. Den Mond, das ist nach dem ersten Blatt der Bibel der Beherrscher des Verfinsternis. Wer ist das? Das ist sein Zeichen. Der Mond. Das ist der erste Stützpunkt. Er, der wirkliche Beherrscher der Finsternis, ist nämlich bereit, seinen Rücken
darzustellen, als erste Sprungbrett weiter hinaus in den Kosmos. Als Geistler geistlicherweise sieht das ja. Sie merken das nicht, aber es ist so.
Von diesem lesen wir in Daniel 11,
um die Überhebung weiter bestätigt zu finden. Und dieser König, Daniel 11, 36, wird nach seinem Guttünken handeln und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Anders ausgedrückt, über alle Götter. Über alle Götter. Und wieder den Gott der Götter wird er erstaunliches Reden verirrt. Und er wird gelingen haben.
Ja,
von was wird er gelingen haben? Sogar von dem, was er wieder den Höchsten, den Gott der Götter erstaunliches redet, wird er noch unter Beweis stellen. Aber nur wie lange, bis der Zorn vollendet ist, nur 3,5 Jahre lang, wird ihm solche Macht, solche Vollmacht gegeben sein. Dazu, dass nicht jemand das verblassen lässt, weil das nur im Alten Testament steht, schlagen wir den 2. Thessalonischer Brief auf. Kapitel 2, da ist am Ende von Vers 3 die Rede vom Menschen der Sünde, dem Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt. Das haben wir bis jetzt so gelesen, über alles, was irgendwie göttlicher Natur oder vor Gott wohlgefällig ist, oder irgendwie eben noch göttlichen Glanz oder göttliche Weise an sich trüge. Nein, die Stelle aus dem Propheten Daniel sagt uns deutlich, dass wenn er sich erhebt über alles, was Gott heißt, der Höchste hat diese Engelfürsten Götter genannt. Da heißt jeder Gott, hat den Ehrentitel Gott, und über diese Götter erhebt er sich von wo aus? Von der Erde aus? Von der Erde aus? Ich erinnere an das, was ich schon bezeugt habe. Wenn die Menschen mit ihrer Möglichkeit und ihrem Wissen, dem, was ihnen gegeben ist, in den Himmel hinauf zu steigen, am Ende sind, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Satan mit seinem ganzen Körper, Drachenleib, auf die Erde geworfen wird und noch ein Drittel von Engeln, die gar nicht zu ihm gehören, mit herunterreißt. Die wissen dann Bescheid, wie es da weiter oben aussieht, an Gesetzen des interstellaren Raumes, der Tragkräfte und wie man sich da oben noch bewegen kann. Nur haben sie nicht mehr die göttlichen Kräfte, Flügel, Sittiche, sich da durch die Himmel zu bewegen, sondern jetzt müssen auch sie materialistische, für sie weitgehend Geisterkräfte einsetzen, wieder göttlicher Herkunft, um das auszuführen, was hier geschrieben steht. Nicht genug? Und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt, über alle Götter, oder ein Gegenstand verehrt, der Verehrung ist, das ist das Zweite. So dass er sich in den Tempel Gottes setzt, der steht dann wieder in Jerusalem, und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Bitte, wenn das eine ganze Menschheit, die in den Raffinessen der modernen Technik und Wunder und Zeichen bereits verwöhnt ist, und er muss ihnen eindeutig den Beweis bringen, er sei Gott, was er tun wird, vom Tempel in Jerusalem aus, nachdem er in das Land der Zierde eingedrungen sein wird, dann muss er den Beweis bringen, dass ihm der Kosmos zu Füßen liegt. Bitte, wisst ihr?
Das ist allerdings kein Evangelium. Aber das sind Worte unseres Herrn, Worte des Gottes, der die Dinge alle zuvor erst gesehen hat, darüber verfügt hat, was geschehen kann, wie weit es gehen darf, und dann sein bis hierher und nicht weiter gesetzt hat. Der Gott, unser Herr, der wunderbare Retter, Jesus Christus, ist es, dem alle diese Dinge zu Füßen gelegt sind. Und er lässt diese Dinge geschehen. Gibt seinen Feinden diese Vollmachten, diese ungeheuerlichen Möglichkeiten. Und sagt, und siehe, ich habe euch diese Dinge zuvor verkündigt. Auf das, wenn sie geschehen, ihr wisset, dass ich die Wahrheit Gottes zuvor gesagt habe. Und wenn wir nur schon das feststellen dürfen, es wird nichts an Ungeheuerlichkeiten sich ereignen, was nicht unser teures Gotteswort vorher längst schon